Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute wieder nur mit mir. Oscar erholt sich weiter von seiner OP. Wir wünschen weiter gute Besserung. Das soll uns aber nicht daran hindern, nach einem, naja, mittelmäßig gefüllten Newsblock zu dem ersten Spieltag der besten Liga der Welt, der Pro de Deux, zu kommen und natürlich zur National. Dort gab es den zweiten Spieltag. Die Pro de Deux hat geliefert, direkt wieder am ersten Wochenende, das muss man schon sagen. Wilde Spiele dabei. Wirklich, wirklich wilde Spiele dabei. Ich bin gespannt, die Top 14 folgt dieses Wochenende, aber ich kann mir ehrlicherweise fast nicht vorstellen, wie sie diesen ersten Pro de Deux Spieltag toppen wollen. Das war schon wirklich wild. Aber vorher kleine Nachrichten aus deutscher Perspektive. Ein weiterer deutscher Spieler versucht sich in Frankreich. Der Erfurter Konrad Vogt wechselt nach Lille, nicht zur Olympique Marquois in der dritten Liga, sondern zu einem Verein in der siebten Liga in der Fédérale 3. Ich bin ehrlicherweise ein großer Fan davon, weil ich persönlich bin, versteht mich, finde ich, falsch. Die Espoir-Route kann funktionieren und kann auch gut funktionieren, aber es ist natürlich wie immer, es hilft natürlich, du musst spielen und du musst auf Top-Niveau spielen, du willst bei den Herren spielen, du willst richtigen Ligaspielbetrieb und nicht U23-Spielbetrieb. Ich finde das deutlich schöner, als irgendwo bei einem Drittligisten in der zweiten Mannschaft zu spielen. Finde ich ehrlich gesagt so rum schöner. Und die Route nach oben ist ja offen. Und in Frankreich ist der Weg nach oben ja deutlich weiter offen als in vielen anderen Ligen. Und wissen viele nicht, ich habe damals in Ilmenau studiert. Das ist ganz in der Nähe von Erfurt. Das heißt, man hat mit den Erfurt Oaks durchaus das ein oder andere gemeinsame oder die ein oder andere gemeinsame Trainingseinheit gehabt. Von daher ein kleines bisschen fühle ich mich dem dann doch noch verbunden. Von daher viel Erfolg und ich wünsche nur das Beste. Ich bin gespannt. Es wird sicherlich nicht ganz einfach sein, die siebte Liga zu verfolgen. Ich bin mal gespannt. Die Gruppenphase ist, ja, Lille hat keinen, also beiden Lille-Vereine aus Lille, Villeneuve d'Ascq, wo die Frauen ja in der ersten Liga spielen, sind mit dem Pool, von daher beiden Vereine aus Lille haben sicherlich keinen riesig schweren Pool. Danach wird es dann sicherlich in den Playoffs spannend. Also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendein Verein in diesem Pool wirklich ein, ja, festgenagelter Playoff-Favorit ist. Ich glaube, die Favoriten für eventuelle Meistertitel liegen an anderen Stellen. Bohnen sicherlich ein Verein, der oben mitspielen kann, erinnert sich vielleicht der ein oder andere. Sani Dembélé hat damals vor 5, 6 Jahren oder so für den Verein gespielt. EKG Grafenstaden ist immer ein Verein, die mitmischen können. Straßburg sicherlich auch weiterhin ein Verein mit Ambitionen. Darüber hinaus Aix-les-Bains, ne, auch ein Verein mit großer Ambition, muss man sagen, die ja unter anderem die Amateur-Rugby-WM 2023 ausgerichtet haben, also auch internationale Erfahrung gesammelt. Montluçon und darüber hinaus die üblichen Kandidaten, gerade aus dem Süden. es sind halt wirklich die üblichen Kandidaten. Digne-les-Bains sind ein Verein, die mitspielen können. Draguignan sind Vereine, die großes Potenzial haben und tatsächlich auch Geld dahinter. Rizalt, Jacou, Set, die Quinze Corbière, die ja viel Geld von Gérard Bertrand bekommen. Da sind schon mehrere Vereine dabei, die durchaus oben gut mitspielen können. Aber es ist siebte Liga. Es ist immer ein bisschen schwer zu wirklich einzuschätzen, wie es dann am Ende ausgeht. Das müssen wir abwarten. Aber bis dahin wünschen wir alles Gute und viel Erfolg. Und ja, vielleicht sehen wir den Namen in ein paar Jahren dann eben doch in einer der höheren Ligen. Was wir auch auf dieser Saison in einer der höheren Ligen sehen, nämlich in der Top 14, sind der Trikotsponsor von Stade Français. Und da bleiben wir so halt bei den deutschen Nachrichten. Hans-Peter Wild hat die Vorderseite seines Trikots bei Stade Français freigegeben. Capri Sonne nicht mehr der Hauptsponsor, sondern eine Tourismusagentur aus der Elfenbeinküste. Es ist kein Geheimnis, dass Wild nicht mega glücklich damit ist, wie es bei Stade Français läuft. Und dass er das Gefühl hat, nicht allzu sehr wertgeschätzt zu werden. Was vielleicht bis zu einem gewissen Grad sogar stimmt. Aber so oder so glaube ich, dass er zu viel reininterpretiert wird, dass das wirklich ein Zeichen für einen imminenten Abgang ist. Ich glaube, es ist einfach ein Zeichen von, wo der Verein muss ein bisschen Geld verdienen und das kann nicht mein unreines Prestige- oder Spaßobjekt von Wild sein. Von daher, ich glaube, da muss man nicht allzu viel reininterpretieren, aber das ist schon eine nicht unbedingt kleine Änderung. Auf der anderen Seite, der Seine wollte ich gerade sagen, aber ist nicht auf der anderen Seite der Seine. Auf der anderen Seite der Défense, der Stadtgrenze von Paris, Racing, sind wohl bereit, beziehungsweise Jacques Lorenzetti, der Präsident und Eigentümer, ist wohl bereit, bis zu 40% seiner Anteile zu verkaufen. Das heißt, er würde weiterhin das Sagen behalten wollen, aber ist bereit, Kapital zu sammeln. Bin ehrlicherweise davon etwas überrascht, weil das Olympiastadion wird ja, das Olympiastadion, das, naja, schon Olympiastadion Yves du Manoir, das kleine, wird ja hergerichtet wieder für den Verein. Und mit der Arena müssten sie ja eigentlich relativ gut Geld verdienen, sodass sie es ja eigentlich nicht mehr nötig haben sollten, mehr Geld in den Verein zu pumpen. Aber das war ja der ganze Punkt, weshalb er die Arena gebaut hat, damit er nicht viel Geld, viel eigenes Geld reinstecken muss. Das ist ein bisschen überraschend von meiner Seite. Oder für mich ist es etwas überraschend, dass er jetzt Anteile veräußert. Aber gut, es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass Racing Riesensummen an Geld verdienen. Im Gegenteil, zuschauertechnisch ist das ja immer noch relativ mau und das ein oder andere sehr teure Gehalt hat nicht den erhofften Erfolg gebracht. Von daher ja, vielleicht auch nicht dann in Summe doch nicht gigantisch überraschend, aber oder keine gigantische Überraschung, aber ein kleines wenig ist es schon überraschend. In BC, da sind wir wieder in der Kategorie nicht überraschend, gehen die Turbulenzen weiter. Wir hatten das ganze Drama um die Markenrechte an dem Namen und dem Logo und dem Slogan hatten wir schon mal darüber berichtet, dass dort eine ehemalige Rathausmitarbeitende in einer Racheaktion sich die ablaufenden Rechte oder hat eintragen lassen. Sie hat mittlerweile in zwei Instanzen Unrecht bekommen, beziehungsweise der Verein hat in zwei Instanzen Recht bekommen. Und jetzt ist die nächste Person dran, die sich daran probiert und Klage eingereicht hat. Ich glaube nicht, dass da allzu viel dran steckt. Juristisch scheint die Sache relativ gegessen zu sein. Es ist in BC wie in vielen der alten Rugby-Städte halt einfach so, dass es da sehr viele Befindlichkeiten oder sehr viele Menschen mit Befindlichkeiten gibt, die sich gehört und gesehen fühlen wollen. Von daher denke ich mal, ist es eher eine Frage davon. Zumal jetzt mit neuen Eigentümern, die ja wohl doch ein bisschen mehr Geld haben, dass da vielleicht jemand glaubt, was holen zu können. Aber ich glaube nicht, dass da viel mehr als das dahinter steckt, wenn ich ehrlich bin. Bordeaux, um die beiden Nationalspieler Chris Ume und Ben Ellermann, haben die Super Sevens in Po gewonnen. Haben das Spiel gegen Monaco mit 19-12 gewonnen. Bei den Frauen konnte Bobigny sich den Titel holen. Die Frauen ja bei diesem Turnier und bei dem Finalturnier dabei. Sie haben 17-12 gegen Toulouse gewonnen, die immerhin mit Spielerin wie Gallimé angereist sind. Also das von meiner Seite aus keine kleine Sache am Ende des Tages, aber natürlich kein Titel, der ihnen bei der Hoffnung auf einen Klassenerhalt weiterhilft. Damit kommen wir zu Pro de Deux, der besten Liga der Welt. Und ich glaube, da verspricht man nicht allzu viel. Einige sehr spannende Spiele, ein paar weniger spannend. Die würde ich mal zuerst wegräumen. Quasi Biarritz hat, also vielleicht vorweg generell, kein guter Tag für deutsche Nationalspieler. In 15er Rugby zumindest. Keiner der Kandidaten aus Pro de Deux oder National haben gespielt. Das nur mal vorweg. Dann brauche ich nicht an den einzelnen Spielen erwähnen, wer alles nicht gespielt hat. Aber ja, kein besonders gutes Wochenende dahingehend. Aber man kann auch nicht alles haben. Ne? Das ist, ein paar Abstriche muss man machen. Und wenn das der eine Abstrich ist, den man macht, dann ist das zwar sehr schade, aber dann ist es halt so. Biarritz hat 55-36 gegen Bizet gewonnen. Aurillac hat 41-10 gegen Carcassonne gewonnen. Das vielleicht schon ein erster Wink in Richtung Abstiegskampf gegen den direktesten Konkurrenten, direkt mal mit so einem Ergebnis reinzustarten, ist schon, ja, ist ein Statement. Ja, schon ein Statement. Kann man schon stehen lassen. Nevers hat 54-17 gegen Agen gewonnen. Auch das ein recht großes Statement, muss man sagen. Agen direkt mit der Vollkatastrophe gestartet. Nicht mega gut. Soyon Goulem hat 28-25 gegen Provence gewonnen. Direkt das ein Topspiel, das Rückspiel des Viertelfinals der letzten Saison, das Provence ja haushoch gewonnen hatte. Hier also der knappe Sieg für Soyon Goulem, die sehr, sehr solide verteidigt haben, die ihre Chancen, die wenigen, die sie hatten, sehr gut genutzt haben, vor wirklich ausverkauftem Haus. Das war ein Saisonstart nach Maß für Soyon Goulem und verspricht viel für Provence. Noch nicht hundertprozentig in Bestbesetzung, da hat noch der ein oder andere Spieler gefehlt. Aber auch da muss man sagen, das ist jetzt erstmal keine Katastrophe. Ja, Soyon Goulem war in der letzten Saison nicht das beste Heimteam, aber ich glaube, man kann sie schon zum erweiterten Führungskreis zählen. Ich glaube, da liegen wir schon nicht ganz verkehrt. Colomiers hat 24-20 in Mont-de-Marsan gewonnen. Etwas beunruhigende Zuschauerzahlen, 3.500 ungefähr. Dieter M. Guy André und Guy Bonifast waren, das war schon. Man, es ist keine katastrophal niedrige Zahl. Es sind aber schon 1.500 bis 2.000 weniger, als sie in der Saison davor gezählt haben. Ja, klar, wenn sie anfangen zu gewinnen, wird das auch wieder nach oben gehen. Aber da sollte man vielleicht schon ein Auge drauf haben. Das ist schon tendenziell eine recht maue Zuschauerzahl. Zumal das Stadion auch nicht unbedingt zu den kleineren zählt. 15.000 Plätze, davon nicht mal jeder Dritte besetzt, das sieht schon deprimierend aus. Muss man halt auch einfach so festhalten. Ja, das Wetter war nicht das Beste, aber das ist halt in den Landes, in den Marschländern vor der Atlantikküste ist das jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagt, oh, Regen in der Region, also das ist ja ganz, ganz was Neues, das haben wir noch nie gesehen. Nee, passiert schon relativ häufig, von daher kann man das auch nur sehr bedingt als Ausrede sehen. Valence hat 36-23 gegen Dax gewonnen. Das habe ich nicht ganz zu den knappen Ergebnissen gezählt. Valence haben 10 Minuten in doppelter Unterzahl gespielt, haben sich dann gut gefangen. Dax konnten ihre Chancen nur sehr bedingt nutzen. Valence ist am Ende mit dem Spiel weggerannt. Keine Vollkatastrophe. Aber es ist eben auch nicht so, dass man sagt, ja, das ist ein Ergebnis, was eine recht eindeutige Geschichte wäre. Nein, es hätte auch sehr anders ausgehen können. Aber es ist der erste Spieltag. Es ist, wie es ist. Oyonnax, apropos Spiele, die anders hätten ausgehen können. Ja, Oyonnax hat 28-30 gegen den Vizemeister der vergangenen Saison, Grenoble, verloren. Ich glaube, viele hätten es Grenoble verziehen, wenn sie mit einem gewissen Kater ins neue Jahr gestartet werden. Aber in diesem Topspiel, dem Derby, was es ja nun mal ist, nicht nur gewonnen, sondern auf spektakuläre Art und Weise. Romain Trouillou, der die Aufholjagd des FCG spektakulär gekrönt hat. Es gab erst einen Versuch kurz vor Ende, nicht von Romain Trouillou, aber es gab einen Versuch kurz vor Ende, der sie eben auf dieses 28-27 rangebracht hat. Und dann aus knapp 60 Metern, beziehungsweise 52, 53, aber dann eben fast an der Seitenlinie ein spektakulärer Penalty-Kick nach der Sirene von Romain Trouillou, der, wie er selber sagt, eben als er die Sirene gehört hat, die Eier in die Hand genommen hat und diesen Kick über die Stangen gesetzt hat. Und das war schon echt nicht ohne. Wichtiger Sieg für Grenoble. Nicht selbstverständlich. Ich glaube, viele hätten ihnen einen gewissen Kater verziehen, nach dem wirklich bitteren Ende der vergangenen Saison gegen ein Team, das durchaus zum Favoritenkreis gezählt werden kann. Das wird der USO definitiv. Daher doch, das ist schon ein mittelschweres Statement und ich glaube, da können sie schon sehr, sehr beruhigt in die neue Saison starten. Es geht jetzt erstmal weiter zu Hause gegen Aurillac. Ich glaube, wenn sie das auch noch, oder wenn sie da auch das erwartete Ergebnis holen, dann ist das schon der Start nach Maß, den sie ja verdient haben. Ich glaube, man tut ihnen trotzdem kein Unrecht, wenn man sagt, sie sind nicht die Favoriten für die kommende Saison. Die Favoriten für die kommende Saison sind Brief und Wann. Was ist für die kommende Saison, für die aktuelle Saison, für die Meisterschaft? Die sind auch direkt am ersten Spieltag am Topspiel aufeinander getroffen, auf dem Samstagabend. Überraschend, was heißt nicht überraschenderweise, aber ungewöhnlicherweise. 30-30 am Ende das Ergebnis. Ich glaube, Wann sind aber trotzdem aus diesem Spiel erhobeneren Hauptes rausgegangen. Sind früh 17-0 in Rückstand geraten, haben etwas über 60 Minuten in Unterzahl gespielt nach der roten Karte gegen Francis Saili und haben das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit richtig dominiert. Also richtig, 70% Territorium, 62% Ballbesitz, mit einem wirklich dominanten Stürmerpaket gegen ein Pack von Brief, das ja immerhin Spieler wie Courtney Laws beinhaltet hat. Das war nicht ohne. Und ich glaube, da kann sich Wann schon echt auf die eigene Schulter klopfen. Ich finde es schön, dass dieses Spiel, was gut und gerne das Finale werden könnte, noch nicht direkt irgendwie einen haushohen Gewinner hatte, sondern uns ein bisschen Vorfreude belässt. Aber das war schon ein gutes Spiel. Das war schon schön. Natürlich, was das Drama angeht, nicht ganz auf dem Niveau von Oyo Grenoble, aber nah genug dran, dass ich damit leben kann. In der National hatten wir den zweiten Spieltag. Dort die ersten Teams, die sich sicherlich anfangen, Gedanken zu machen, aus unterschiedlichen Gründen. Verzeihung, ich bin in der Zeile verrutscht. Périgueux hat überraschend gegen Nizza gewonnen, 19-15 mit einer tadellosen Verteidigung gegen das Team, das ja von allen als haushoher Favorit gezählt wird, das am ersten Spieltag Tarbe richtig auseinandergenommen hat. Das ist ein Statement. Ja, das muss man halt einfach so festhalten. Das war schon eine starke Leistung von Périgueux, dass sie gegen Nizza gewonnen haben, sondern dass sie Nizza daran gehindert haben, Versuch zu legen und die Defensive so solide gestaltet haben. Das war schon nicht ohne. Bourg-en-Bresse hat 18-18 gegen Rouen gespielt. Für beide Teams ein bisschen zu wenig, wobei Bourg-en-Bresse sicherlich ein bisschen zufriedener damit sein kann, auch wenn man ja kennt das alte Sprichwort, ne, 2 Punkte zu Hause sind eine halbe Niederlage, 2 Punkte auswärts sind ein halber Sieg. Bin ich nicht ganz der Meinung, Rouen sicherlich ein Team, das am ersten Spieltag enttäuscht hat. Aber trotzdem, Bourg-en-Bresse ändert nichts daran, dass das ein Team ist, das nicht zum Favoritenkreis zählt, in den letzten Jahren eher gegen den Abstieg gespielt hat als um die Playoffs und dann zu Hause 2 Punkte zu holen, das ist immer was wert. Albi hat 19-16 gegen Massy gespielt. Gibt viel drumherum zu erzählen. Der Rasen mal wieder eine Vollkatastrophe. Das Stadion, wollte gerade sagen, halb leer, aber von den 12.000 Plätzen waren nicht mal 10% besetzt. Man merkt bei Albi schon, dass es ein spürbarer Rückschritt zu den vergangenen Jahren war, was Organisation angeht. So ein bisschen mit der Unterschrift zu dem Kooperationsvertrag mit Castres, wo man sich so ein bisschen zum Ausbildungsverein gemacht hat, war das schon so ein spürbarer Rückschritt von den Aufstiegsambitionen, die sie ja nun seit bald 10 Jahren haben. 10 Jahre? Kann schon sein, dass sie seit 10 Jahren einer der Drittliga-Formen waren und es nie über das Halbfinale hinausgeschafft haben. Gegen Massy, die genug Probleme abseits des Platzes haben, genauso wie Albi, am Ende ein Sieg, nicht souverän, viel zu undiszipliniert, viel zu unpräzise, viel zu ineffizient auch, was Albi da abgeliefert hat. Ja, am Ende ist es gewonnen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand da sitzt und mega glücklich nach Hause geht. Suresnes haben 19-10 gegen Tarbes gewonnen. Das ist ein solider Sieg. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Man könnte vielleicht höchstens meckern, dass gegen Tarbes mehr drin gewesen wäre. Vielleicht sogar ein Offensivbonus. Aber hey, gewonnen ist erstmal gewonnen. Und ich glaube, da kann man nicht groß meckern. Marc und Bereu haben auf der anderen Seite ein kleines Ausrufezeichen niedergelegt. 1970 gegen Chambéry gewonnen. Der Abstiegskampf wird echt hart. Fällt einem dabei auf. Rennes haben 22-18 gegen Bourgoin gewonnen. Niort haben zumindest einen Defensivbonus in der Bonne geholt, 2016. So wirklich, wenn man jetzt mal von Tarbes absieht, die für mich schon so ein bisschen in diese Kategorie sehr mau fallen und drüber geredet, administrativ doch das ein oder andere Problem haben, kann mir vorstellen, dass das für Tarbes, wenn sie jetzt nicht sich ein bisschen zusammenreißen, jetzt nicht ein bisschen aufdrehen, wird das echt hart. Gut, sie hatten keinen leichten Start, aber einfacher wird es halt auch nicht. Jetzt zu Hause gegen Périgueux, weiß ich nicht, ob da wirklich, natürlich können sie das gewinnen. Es gibt in dieser Liga kein Team, wo ich sage, oh Gott, die sind so schlecht, die gewinnen kein einziges Spiel. Nein, da ist schon, natürlich ist da was drin, aber sie müssen sich schon echt zusammenreißen, weil bis jetzt war das, was sie abgeliefert haben, schon richtig, richtig mau. Das muss man halt wirklich sagen, das war bis jetzt richtig, richtig mau. Aber wir schauen, offen ist alles. Damit war es das schon fast. Die Top 14 steht an diesem Wochenende mit dem ersten Spieltag an. Von den 14 Teams wird 12 Teams zugetraut, dass sie es in die Viertelfinalspiele schaffen. Warum nur 12? Montauban werden als sicherer Absteiger gesehen und Toulouse, da möchte man nicht so respektlos sein, zu glauben, dass sie es nicht direkt ins Halbfinale schaffen. Der erste und der letzte Platz in der regulären Ligaphase scheint festzustehen. Der Rest ist offen. Und ich glaube, wir können es trotzdem, trotz der Dominanz von Toulouse, auf eine fantastische Erstligasaison freuen. Nächste Woche dann also mit dem ersten, fast vollen Haus anliegen. Hoffentlich auch wieder mit Oscar. Und wir hören uns nächste Woche. Lasst mich gerne wissen, welche Spiele oder welche Spiele ihr euch besonders freut. Lasst mich gerne auch wissen, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themen für uns habt, gerne auf Instagram am blöblau-rugby-pod oder eine E-Mail an info@blöblau-rugby.de. Und ansonsten wünsche ich euch ein fantastisches Rugby-Wochenende und bis dahin, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.